I got love for you if you were born in the 80s, the 80s.
Hinterzimmer. Hinterzimmer.
Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Jürgen Volkmann.
Hinterzimmer. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Komm küssen Hinterzimmer zu einer neuen schönen Folge, die wir jetzt aufnehmen werden, extra für euch. Ich bin nicht alleine hier, sondern mir gegenüber sitzt der großartige
Linus Volkmann.
Und ich bin Quitty Seeds. Und wir heißen euch herzlich willkommen in den 80er Jahren, da sind wir heute angekommen. Ja, vielleicht könnt ihr euch dunkel erinnern, wir hatten die letzten Folgen ja die nicht so weit zurückliegenden Jahrzehnte behandelt, an was wir uns erinnern und welche Highlights uns da begleitet haben. Und weil wir ja schon sehr alt sind, können wir uns auch noch sehr dunkel an die 80er Jahre erinnern.
Ja, wir haben die 90er, die Nuller und die 10er Jahre gemacht. Da hatte ich so das Gefühl, das ist irgendwie so eine Erinnerung, auf die können alle zugreifen. Das ist noch nicht so awkward. Aber irgendwie lief es gut. Und jetzt haben wir gedacht, Mensch, dann gehen wir auch noch auf die 80er. Wir gehen noch auf die 70er und in die 60er. Und wir möchten wirklich betonen, also ich vor allem aus Eitelkeit, also dass ich viele dieser Jahrzehnte nicht bewusst oder überhaupt miterlebt habe. Aber ich denke, man kann auch über die 60er und die 50er könnte man auch noch sprechen. Da geht es ja eher so darum, was nimmt man aus diesen Epochen mit oder was hat man von ihnen wahrgenommen. Und ja, da freue ich mich fast am meisten drauf. So bei den 80ern, du hast es ja schon angedeutet, muss ich sagen, da habe ich schon noch Erinnerungen und werde die jetzt mit dir hier teilen, Quitty Seeds. Ja, aber ansonsten, wie geht's dir denn überhaupt?
Ach ja, ganz gut. Also ich denke, es ist so Jahresendstress wie immer und das zieht mich ein bisschen runter. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe es ein bisschen besser dieses Jahr geschafft und bin ein bisschen jetzt so, sehe ich so auch Pausen oder habe mich vorhin mal kurz hingelegt und ja, hatte irgendwie so ein paar Sachen abgeschlossen und es ist noch nicht der 24.12., sondern noch weit davor. Das stimmt mich ein bisschen positiv.
Ah, das freut mich, dass du das so sagst. Ich habe ja jetzt schon das Gefühl, der 24. naht und eigentlich hätte ich doch schon alles vorher fertig machen sollen. Ich fange ja recht früh an immer bei allem Möglichen, auch bei den Weihnachtsgeschenken und bei dem ganzen Trara, das man macht, um das Jahr abzuschließen. Aber irgendwie war bis heute noch wahnsinnig viel zu tun. Wenn ihr das jetzt tatsächlich zeitnah hört, dann hört ihr es an den Weihnachtsfeiertagen.
Gemütlich.
Fröhliche Weihnachten.
Ja, wirklich gemütlich, fröhliche Weihnachten. Ich meine, es ist dann der 25. und ihr könnt euch unter dem Mispelzweig küssen.
Ja, und dem Mispelzweig paaren wie die WeltmeisterInnen.
Ich glaube, es heißt Mistel. Ich habe Mispel gesagt, ich verwechsel das immer. Mispel sind die kleinen harten Äpfel.
Ach so.
Und Mistel ist diese druidische Pflanze, nenne ich es jetzt mal. Magisches Gewächs.
Ich habe auch schon, weil ja hier in Hessen, wo du mich hergelockt hast mit deiner unglaublichen Schönheit, da gibt es ja Mispelchen. Das sind so eingelegte kleine Äpfel in Schnaps oder so.
In Apfelschnaps, Calvados.
In Apfelschnaps. Und deshalb sage ich jetzt auch Mispelzweig mittlerweile. Aber ich bin ja auch der Typ, der auf der Bühne Lena Störfaktor, Lena Störkraft genannt hat. Also was will man erwarten von mir?
Stimmt. Ja. Oh ja. Ich freue mich auch schon so ein bisschen auf unsere Rückschau. Das machen wir auch immer zwischen den Jahren. Das ist wirklich so ein Highlight, wo ich mich schon jetzt sehr darauf freue, dass wir dann so sagen, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert und so.
Ja, das machen wir aber privat. Daraus haben wir noch keinen Podcast gemacht. Könnten wir eigentlich auch, aber da geht's, glaube ich, zu doll ab und es ist zu lang. Wir wollen euch ja auch nicht zu sehr mit Beschlag belegen. Wir wollen ja auch bescheiden an eurer Seite sein und nicht wie ein Rucksack hängen, also in den man, was weiß ich, alles reingetan hat. 2 Kilo Streusalz.
Genau. den ganzen Ballast, den wir nicht mehr haben wollen.
Nee, wir schauen jetzt hier schön auf die 80er Jahre und vorher schauen wir nochmal, was ist so im Hinterzimmer los? Gibt es da eine neue wilde Maus der Woche?
Ja, unsere Hinterzimmermaus der Woche ist diese Woche. Wir heißen herzlich willkommen, Patricia, wie schön, dass du hier bist bei uns. Und also machst dir gemütlich, du bist ja schon ein bisschen bei uns. Wir wissen leider gar nichts über dich. Und vielleicht, wenn du das hörst, melde dich doch mal.
Genau, damit wir noch mehr über dich erzählen können. Jetzt können wir einfach nur sagen, Patricia, schön, dass du hier bist. Nimm dir einen Keks. Als Maus ist es ja auf jeden Fall opportun.
Ja.
So, Quitty Seeds, dann lasse ich dich mal los in die 80er Jahre. Ich wollte schon wieder 90er Jahre sagen und Störkraft. Nee, nein, 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 ich muss mich konzentrieren und dann ist es auch alles richtig. Und zwar haben wir ja schon so ein tolles System etabliert. Es ist jetzt nicht so, dass jede von uns irgendwie fabuliert, was irgendwie mit dem Jahrzehnt zusammenhängt, sondern wir gucken uns einfach so ein paar Kulturprodukte an. Wir schauen auf Mode und auf vielleicht politische Ereignisse, die uns besonders damit verbunden sind. Und wollen wir einfach mal loslegen.
Ja, wir starten mit der ersten Kategorie. Ich nenne es einfach Kategorie, weil ich das so schön finde, dass wir das so, ja, so schön ordentlich aufgereiht haben. Das habe ich dir ja zu verdanken. Ich würde ja eher so offen plaudern. Genau. Die erste Kategorie, da geht es um Musik. Und zwar das schönste Album, an das wir uns erinnern können. Linus, was ist los? Du möchtest was sagen?
Ja, natürlich möchte ich ein Album sagen. Ich möchte am liebsten ganz viele Alben sagen.
Du sagst es.
Denn es ist ja so, dass wenn man noch sehr jung ist und sich so beginnt für Musik zu interessieren, aber auch so die ersten Male im Kino, die ersten tollen Filme im Kino sieht, das ist ja was einen zwischen 11 und 15, glaube ich, wahnsinnig beeinflusst und beeindruckt. Deshalb ist es für mich jetzt auch hier nicht so, dass ich jetzt so geschmäcklerisch als Kulturkritiker auf die Werke gucke, die jetzt, da sind.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Das klingt so, als käme jetzt gleich irgendwas, was gar nicht geschmäcklerisch ist. Oh ja, oh ja, oh ja, Bekenntniseifer.
Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt auf die 80er Jahre gucke, wo ich mir wirklich die ersten Platten gekauft habe oder auch nur gekauft bekommen habe, die sind mir natürlich sehr nah. Und deshalb wusste ich hier überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also ich habe mir das alles ja vorher aufgeschrieben, mit welcher Platte möchte ich mich mal mit dir mit dir unterhalten. Und hier so, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Also
ja, ich denke, das ist so, wie du das sagst, das ist ja, man kommt dann, finde ich, so in der Pubertät ja so musikalisch auf die Welt. Also vorher hat man sicher schon mal Musik gehört, aber plötzlich macht das alles Räume auf und alles ist irgendwie toll. Also mir ging es so. Ich fand ja irgendwie, ich habe einfach Musik gehört und dachte, oh,
ja, genau.
So ging's mir.
Musik als Identität, dass man denkt, das bin ich auch. Und da habe ich einige Platten sicherlich in dieser Epoche, weil wenn man so jung ist, dann wechselt das ja auch sehr schnell. Also ich sage ja immer gerne, so heute mache ich vermutlich so beruflich und so und strukturell so dasselbe wie vielleicht 2023. Aber eben in diesen Kindheitsjahren hat man da dann einmal gesagt, ah, ich bin jetzt Punk, ich bin Mod, ich bin verliebt, ich bin verrückt geworden. Da sind dann nur ein paar Monate dazwischen, wenige.
Ja, das ging mir natürlich genauso. Und ich hatte eben auch das Gefühl, wie soll ich da ansetzen? Also ich habe mich jetzt für eine Periode entschieden. Also so, als ich so 14 war, ich dachte, da glänze ich mal mit. Aber ich kann natürlich auch sagen, was ich vorher gehört habe. Oder
ja, das
ist jetzt schwierig, ja.
Genau, du hast dich mit 14 für die Periode entschieden.
Bitte, also Linus, jetzt
das hast aber du auch jetzt gesagt. Wir haben es alle eben gehört.
Es ist mir nicht aufgefallen. Also, ja, also ich kann ja sagen, also ich habe sehr gerne gehört, The Queen is Dead von den Smiths. Aber natürlich nicht als einzige Platte, sondern da waren ja noch so viele andere. Aber dafür habe ich mich jetzt entschieden. Das hatte ich auf Kassette, das habe ich immer zum Einschlafen gehört. Da habe ich mich in den Schlaf geweint, weil ich immer traurig war. ich würde sagen, da war ich eher so 13 auch und das hat mich so geprägt. Also ich habe diese Texte natürlich nur zur Hälfte verstanden, trotzdem auswendig gelernt und auf die Schulhefte geschrieben und mich mit allem identifiziert. Und ich denke, auch heute kapiere ich zum Teil ja erst, worum es da geht. Aber für mich war alles romantisch und Liebe, unglücklich verliebt sein. So.
Ich war immer so ein bisschen neidisch in dieser Zeit auf die, so Smiths-Plakate in ihren Zimmern hatten oder The Cure. Das waren so zwei Sachen, wo ich immer dachte, so, oh, das ist so englisch, das ist mir viel zu hoch, das ist bestimmt zu anspruchsvoll, das verstehe ich nicht, das spricht nicht zu mir. Mhm. Beziehungsweise ich fühlte mich so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich das für eben so etwas hochtrabender innerhalb von Pop hielt und dann ja, da gar nicht so einen Zugang hatte damals. Also weder zu The Cure noch zu The Smiths.
Mhm. Also ist ja vielleicht auch so. Ich frage mich auch gerade, ja.
Also ja, mittlerweile habe ich natürlich schon, sind mir beide Acts ein Begriff und ich kenne mich auch in dem Werk einigermaßen aus. Stimmt gar nicht. Also ich habe mal einen größeren Artikel gemacht. Ich wurde ja dann Vegetarier. Das war auch nochmal ein großer Identitätsboost. Allerdings erst in den 90er Jahren. Und ich habe dann später mal für den Musikexpress, als ich da noch nicht festgearbeitet habe, durfte ich dann mal was machen zu 30 Jahre Meat is Murder von The Smiths. Mhm. Und das war halt eine Platte, die ich mir in den 90ern richtig drauf geschafft habe, weil ich es war mir so wichtig, Tierrechte und diese Platte ist natürlich dafür sehr wichtig. Mhm. Und war ja auch Morrissey, man kann ja denken über ihn, was man will, aber Vegetarismus war ja immer sein Thema, was er auch noch mit seiner Person und Pop verknüpft hat. Und deshalb kennen wir mittlerweile ganz gut aus. Damals keine Ahnung.
Ja, was hast du denn gehört?
Also ich finde es jetzt sehr schön von dir, dass du dich auf eine Platte beschränkst. Ich habe jetzt auch mir drei aufgeschrieben, aber ich möchte es halt tatsächlich mal eine Platte nennen, die ich damals gehört habe. Es ist die Band Sodom aus Essen oder so.
Ja, ne?
Wenn ich das falsch sage.
Duisburg vielleicht?
Ja, irgendwie so aus dem Ruhrpott, so kann man sagen. Und die Platte, die ich rauf und runter gehört habe und die ich tatsächlich auswendig kenne, ist Persecution Mania. Persecution Mania driven me mad. Ja, das war diese Phase, wo ich dann nicht mehr Pop sein wollte. Ich habe mich erst eben mit Pop so identifiziert. Mache ich ja auch in meiner Bühnenshow über Bravo, erzähle ich da ja viel drüber, bei Casual Gugu, die Männerbilder, Culture Club und so und Annie Lennox. Und dann kam irgendwann diese Ablösung davon, dass mir das natürlich zu banal und zu kommerziell war oder wollte eine speziellere Haut haben oder irgendwo auch was Krasseres. Ich wollte halt irgendwie nicht das sein, was in den Charts ist, sondern besonderer, extremer. Und dann habe ich erstmal Metal für mich entdeckt.
Ja, und dann ich denke, eben das war ja auch auf dem Land so. Das ist ja auch ganz typisch, ja.
Genau, und ich habe nicht diesen Umweg gemacht, weil dafür war ich ein bisschen zu jung. Also dass ich so Iron Maiden und was ja noch sehr vom Rock'n'Roll herkam. Sondern ich mochte schon gleich dieses sehr, also dann für mich war das Angebot so Slayer, Sodom, Creator. Also es ist wahnsinnig harte und schnelle Musik, mitunter bis heute noch. Also vieles von dem Metal, was ich damals gehört habe, da denke ich, dass das gar nicht mehr so krass ist, wenn man das heute betrachtet. Und es hielt sich nur dafür oder es gebärdete sich so. Auch die Scorpions, mit diesen ja doch so provokativen Covern, die sie da hatten und diese Gebärden. Und dann hört man das jetzt und denkt so, boah, das ist so Schlager.
Ja. Ah, ich sag's gleichzeitig. Ich kann mich erinnern, wenn ich kurz unterbrechen darf, dass ich im Kindergarten, in der Grundschule, da war dann so ein Junge, der war älter, der war dann schon in der 4. Klasse und ich war in der 1. und der trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Kiss. Und ich fand Kiss halt so aufregend, weil die ja auch so aussahen wie Monster und das war so harte Musik. Heute Italo-Pop und damals so, oh mein Gott, da gehen die Flammen und sie steigen aus den Flammen mit ihren Monsterschuhen. Und das fand ich so aufregend. Das hat mich so beschäftigt, das habe ich in mein Tagebuch geschrieben. Das habe ich noch. Ja, und dann denke ich, es ging dir vielleicht so ähnlich, ja.
Ja, also genau das, was du da beschreibst, dass über diese Musik hinaus gab es so eine Erzählung, die nicht stattfindet in dem im Mainstream, also nicht im Fernsehen, nicht im Radio und allein das ist natürlich schon toll. Dann gab es natürlich gerade auch beim Metal, auch bei Kiss, gab es ja dann so, dass sich die Obrigkeiten, ne, Eltern und Lehrer sich gegen diese Musik verwehrt haben. Das war nicht richtig. Das war irgendwie schlechte Musik, ein schlechter Einfluss. Und auch das ist natürlich was sehr viel Identitätsfindung befeuert und natürlich auch Faszination.
Ja, sich abgrenzen. Genau.
Genau, bei Sodom gibt es den Song Bombenhagel. Das ist so der einzige oder erste deutsche Song, den sie gemacht haben. Das wurde dann auch zur Masche. Sie haben auf jeder Platte dann einen deutschen Song gemacht. Und ich weiß, es ist so großartig. Mhm. Ne? Der Sänger und Songschreiber, der ist ja der Bassist und deshalb hat es auch, fängt es auch mit diesem wahnsinnigen Bass-Solo an. Nicht, dass der besonders so pittoresk, nee, wie sagt man?
Also das, fein ausgearbeitet.
Versiert, nein, es war halt aber eben, dass das so im Mittelpunkt steht, dieses Instrument, das macht die Platte auch so sehr recht düster, dass sie nicht so gitarrengetrieben ist, sondern schon von diesem Bass immer ausgeht. Ja. Hat sich ja auch an Venom orientiert, einer englischen Band, so ein bisschen älter noch.
Bombenhagel.
Furchtbar. Und wenn ich jetzt heutzutage im ICE sitze und wieder genervt bin von der Lautstärke und von dem Außen, dann höre ich gerne Persecution Mania von Sodom ganz laut über Kopfhörer und denke, ihr könnt mich alle mal, jetzt höre ich nichts anderes, weil das halt so ein durchgehendes Signal dann hat.
Ja. Versteckst du dich hinter dem Schall?
Ja, also es gibt natürlich auch ein paar geistreiche Platten, die ich vielleicht auch später entdeckt habe oder die ich auch gehört habe, aber ich finde es sehr ehrlich für meine eigenen Verhältnisse jetzt zu sagen, das ist eine Platte, die ich vielleicht am meisten gehört habe aus dieser Epoche.
Ja, bei mir genauso. Ich denke, der Wechsel ist dann eben ganz im Fluge. Vielleicht noch ein Jahr davor war ich dann Madonna-Fan und das fühlte sich dann an wie 5 Jahre, aber es waren vielleicht ja nur 1 oder 2 Jahre, wo ich alle Zeitungsausschnitte sammelte und alle Songs mitsingen konnte. Aber eben, ich dachte jetzt, ich nehme mal so dieses ja in der Pubertät schon weiter fortgeschrittene, suchende Liebeskummer. Betonte ja. Album.
Was ist dein Lieblingssong von The Smiths?
Oh, das kann ich jetzt nicht sagen.
Oder so eine, so diese Hits, die man auch kennt, oder hast du dann noch irgendwas anderes?
Hand in Glove.
Hey, du bist ja doch richtig textsicher.
Ich kann den Text leider nicht. Das klingt eher wie ein Hund. Der Hund kann sprechen.
Ja, ein Hund, der Morrissey nachmacht.
Hätte ich mich jetzt dann nochmal besser vorbereiten sollen.
Ja. Nein. Nee, nur weil ich ja auch immer so von The Smiths, ich kenne da, außer Meet Murder, die kenne ich halt sehr gut, kenne ich eigentlich nur die Hits und bin gar nicht so im Werk sonst so drinnen. Mhm. Gebe bei The Cure genauso. Aber gut, Quickie Seeds, das ist ja schon mal schön. The Smiths und Sodom, da sieht man, wir haben eine schöne Spannbreite euch mitgebracht hier. Wie geht's denn weiter? Gehen wir doch mal zu Büchern. Hast du in den 80er Jahren Bücher gelesen, beziehungsweise ein Buch aus dieser Epoche, das dir besonders nahe steht?
Ja, also jetzt ist mir natürlich aufgefallen, das Buch wurde schon viel früher geschrieben. Ich hoffe, das ist kein Problem. Also ich habe es eben entdeckt, weil es da auch neu aufgelegt wurde, weil es verfilmt wurde. Und ich finde, also auch bei den Smiths, um das nochmal kurz vielleicht die Klammer zu schlagen, ist, finde ich, das war ja auch klar, die haben ja so ganz viele Referenzen zu den 60er Jahren gehabt. Also auf den Covern immer so Leute, Schwarz-Weiß-Bilder, sehr ästhetisch, also in so Kostümen und auch Morrissey mit seiner Tolle und seiner Hornbrille. Also das finde ich schon interessant. Also das ist ja eben in den 80ern, die 60er ja dann eben Retro waren sozusagen, also modern. Und ich habe das Buch gelesen, Absolut Beginner von Colin McInnes. Und Das wurde nämlich schon 1959 geschrieben, was mir gar nicht klar war.
Ah.
Also es ist ein Coming of Age, wie du vielleicht sagen würdest, also ein Buch von einem jungen Mann, der eben ja seine Identität sucht und im London eben der 60er Jahre spielt es. Und ich konnte mich da so wiederfinden, wie verrückt, ne? Ich war ja in den 80ern, aber für mich waren halt die 60er total spannend zu der Zeit. Und ich hatte ja auch so eine tolle, also so eine TED Frisur und cool. Matrosenhemden und dazu kommen wir später. Aber ich habe mich halt voll mit diesen 60er Jahren so identifiziert und dieser Film, da gab es dann eben auch einen Soundtrack, also David Bowie hat den Titelsong gesungen und Sade hat mitgesungen und ja, also so ein Musikfilm, aber den habe ich, jetzt kommt's, nie gesehen. Also ich habe nur dieses Buch gelesen und habe mir halt alles vorgestellt. Ja, das muss reichen.
Und wie bist du darauf gekommen? War das irgendwas, was bei euch in der Klasse kursierte? Oder weißt du noch, wie da der Link war?
Ich denke, ziemlich wahrscheinlich über meinen Bruder, wie meistens alles. Also auch die Smiths habe ich natürlich über ihn irgendwie bekommen. Also
er sollte hier sitzen.
Ja, ich bin einfach nur die kleine Ausgabe
die Hand
mit den Bube. Etwas schöneren blauen Augen, wie er immer sagt. Aber sonst, oder wie jemand mal sagte, mein Bruder sei wie ich auf Stelzen.
Das ist aber süß.
So lustig. Ja, genau. Also ich denke, so war das, dass er das gelesen hat. Und ich fand halt alles toll, was er toll fand. Und dann habe ich das auch gelesen. Ja.
Ach, also wenn ich dich dann immer so erlebe, ich hätte eigentlich auch gerne eine kleine Schwester gehabt, die mich dann so so anhimmelt und so ein bisschen kopiert und das alles aufgreift. So, also ist vielleicht noch leichter, als wenn man denkt, so man hat Kinder und wünscht sich, dass die dann die Fackel weitertragen. Aber da ist ja dann mehrere Generationen mitunter dazwischen, also eine auf jeden Fall. Und dann muss man ja dann so ausagieren, dass es auch Konflikte gibt und dass sich die Generationen neu definieren wollen. Also da ist natürlich als großer Bruder, wenn man dann so geliebt wird.
Ja, war das nicht bei den Trägers auch so? Oder wie heißen diese ganzen Hörspielleute, die im Clan immer aufgetreten sind? Ja, auf jeden Fall. Also mein Bruder war eine ganz wichtige Figur für mich. Ich habe ihm alles nachgemacht. Keine Ahnung, wie er das fand. Hätte es dann, glaube ich, gar nicht so gemerkt. Ich habe auch seine Sachen getragen und so.
Also das wusste er davon?
Ja, also ich denke, als ich in der Schule dann mit seiner Jacke und seinem Pullover auftauchte, wurde ihm das schon irgendwie klar, aber wer weiß.
Ach toll, wir sehen ihn ja auch. An Weihnachten können wir ihn ja nochmal befragen.
Jetzt ziehe ich mal schnell sein Jackett an, wenn ich guckt. Ja, genau. Ja, also hast du schon von dem Buch gehört?
Nee.
Ah, okay. Oder auch von dem Film anscheinend auch nicht. Es spielt ja so in der Jazz-Szene, muss man sich ja auch vorstellen, in den 60ern in London war die Jazz-Szene halt dann auch so was total Verruchtes und alternative Subkultur. Heute würde man denken, oh, Schnarch, Großelternmusik, aber das war halt da so. Und ich mochte ja Jazz immer und bin damit auch aufgewachsen und ja, deswegen.
Ja, der Begriff absolute Beginner taucht ja öfters mal in der Popkultur auf. Deshalb weiß ich ja auch nicht, es gibt ja diesen Song mit Mick Jagger und David Bowie. Das hat damit dann zu tun, oder was?
Ich denke, ja. Also es ist ein Begriff für, ich bin so ein Spätblüher oder so. Also ich bin jetzt schon 17 und habe noch nie geküsst. Also das heißt es irgendwie, habe ich so verstanden.
Ja, ich denke, man kann sich bei absolutem Beginner schon was vorstellen. Also.
Ja, stell dir mal vor.
Ah ja, das müssen wir auch unbedingt nochmal nachschauen und lesen.
Ja. Und du?
Ja, ich habe auch hier lange nachgedacht, aber bin dann zum Glück auf einen Schriftsteller gekommen, der gar nicht so ausgefallen ist und für die Zeit sowieso nicht. Aber das finde ich sehr authentisch hinsichtlich meiner Lesegewohnheiten.
Otto?
Jetzt reicht's. Nein, es war nicht Otto Walkes, sondern der Otto Walkes der Gruselliteratur, Stephen King natürlich. Und ich entscheide mich, wenn ich jetzt hier sagen darf, ein Buch aus den 80er Jahren für Friedhof der Kuscheltiere. Ich habe, mich hat es wahnsinnig beeindruckt, diese Bücher. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere, die auch vor Augen hat, das waren ja, die waren ja fast DIN A4 groß und so unglaublich dick. Also jetzt nicht so mini geschrieben, aber es sind natürlich dann schon, das ist schon eine Ansage. Ne? Das ist jetzt nicht nur einfach so, ach Gott, ich habe hier mal ne, für meinen Roman 160 Seiten, geht das schon durch beim Verlag, sondern okay, hier ist mein Werk. Und ich habe schon gerne gelesen, aber ja, ich habe auch gerne gespielt und war bestimmt auch damals schon ablenkungsoffen. Und hat mir dann auch so gefallen, dass ich tatsächlich so ein dickes Buch nicht nur durchgekämpft habe, sondern dass man da so reinfallen konnte und dass das auch mir dann gelang. Und ich habe natürlich dann alles, was es damals gab, es gab vor allem noch Sie, also Misery ja heute, und Es habe ich gelesen und Friedhof der Kuscheltiere und auch noch spätere Werke. Aber die haben mich wahnsinnig beeindruckt. Und als ich dann irgendwann selber Autor werden wollte, Ende der 90er, habe ich ja mein Buch geschrieben, Super Lupo, jeder Freund ist anders. Und ich hatte wenig strukturelle Ahnung eben, wie man ein Buch schreibt. Und ich konnte mich aber auch an Stephen King eben immer erinnern, gerade bei Es ist es, glaube ich, der Fall, dass dann immer so eine Szene, eine Figur wird geschildert und dann passiert ja was Spannendes und dann springt es zur nächsten Figur. Hm. Und dann ist wieder dasselbe, dass die dann auch, dann geht die Szene, endet dann wieder auf irgendwas Spannendem, so ein Cliffhanger quasi, und dann hast du quasi so bist du durch das Buch, gehst du durch das Buch und es ist dauernd spannend. Ach so, das war ja das, was vorhin, und jetzt wollte ich aber doch wissen, wie das andere weitergeht. Hm. Und so habe ich dann auch das strukturiert, mein erstes Buch. Es wurde nicht ganz so ein Erfolg wie Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Aber ich hatte halt einfach Pech, weil ich aus Deutschland kam. Das typisch. Und weil ich ein weißer, junger Mann war.
Was ist aber toll, dann bist du ja so richtig so bei ihm in die Lehre gegangen, kann man sagen. Ja, also so dein Mentor, dein Vorbild, ohne dass er es weiß.
Naja, also das ist nur, also ich fand das ganz gut, wenn man dann selber plötzlich denkt, ich möchte ein größeres Buch oder ein größeres Werk jetzt machen. Und du kannst ja nicht einfach, es war einmal und so. Ich fand es ja, mir hat es so ein bisschen geholfen, aber ich glaube, es ist recht naheliegend, was ich da jetzt geschildert habe. Aber mir ist es damals aufgefallen in dem Buch. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das jetzt nicht irgendwie, dass mir es nicht jemand gesagt hat, sondern ich habe das abgeleitet aus dessen Büchern.
Ja, eben. Und deswegen, das wollte ich jetzt nur abfeiern.
Sozusagen. Vielen Dank. Ja. Ja. Hast du auch Friedhof der Kuscheltiere? Hast du die auch gelesen?
Auf keinen Dinge? Fall. Das ist ja viel zu gruselig für mich. Ja, ich bin der, das belastet mich ja dann wahnsinnig. Ich habe ja auch die Filme nicht gesehen. Vielleicht irgendeinen, aber ich glaube, das, was du alles da ganz gerade genannt hast, Misery und Friedhof der Kuscheltiere, nein, habe ich nicht gesehen. Nein, ja. Möchte ich nicht. Angst.
Ja, wirklich. Also im Nachhinein ist es dann, bleibt es so noch so schade, leider so im visuellen Gedächtnis von den Verfilmungen, und auch Friedhof der Kuscheltiere wurde verfilmt und das ist ja höchstens B-Ware, aber das Buch und die Story sind halt einfach unglaublich krass. Mhm. Also dass eben dann, na, das Kind, die ziehen um, die Familie, und dann wird da der geliebte Hund oder die Katze überfahren, weil da eben so eine große Straße ist. Und dann gibt es eben diese Möglichkeit, dass man, von der man gehört hat, auf einem alten, Entschuldigung, das Wort Indianerfriedhof, dann werden die Haustiere da mit so einem kleinen Ritual vergraben, und plötzlich erscheinen die wieder, sind aber nicht mehr ganz die Alten, sind irgendwie böse, und am Ende muss natürlich dann der Junge, naja gut, ihr kennt ja die Geschichte. Aber wenn du immer sagst, ach Linus, das ist nichts für mich, Stephen King, dann sag mal, was jetzt so ein Film für dich ist aus dieser Zeit.
Ach so, du willst schon überspringen, ja genau, ich wollte gerade noch sagen, dass Shining ist doch auch von Stephen King, oder? Und da war er so unzufrieden mit der Verfilmung. Den habe ich gesehen, den fand ich gut. Aber auch sehr unheimlich. Ja, ich springe zu meinem ja auch unheimlichen Film, und aha, von wem ist der eigentlich?
Ich weiß.
Das ist ja interessant, das fällt mir jetzt erst auf.
Ich dachte, es dauert.
Linus führt was im Schilde, er guckt so. Ja eben, also meine Lieblings... Ich dachte nämlich, irgendwas habe ich doch gesehen, aber genau das wollte ich jetzt sagen. Mein Lieblingsfilm aus der Zeit ist... der Film Stand By Me. Und Hey Leute, Überraschung, der ist auch von Stephen King
geschrieben. Nach einer Kurzgeschichte von Stephen King.
Meine Güte, und der, also ich bin einfach der festen Überzeugung, dass er wirklich ein sehr guter Autor ist. Und ich fand halt diesen Film auch toll. Also ich habe dann erst später verstanden, dass es ja eine Kurzgeschichte von ihm ist. Und eben, weil es mich ja natürlich auch wieder so abgebildet hat in meiner damaligen Obsession für diese 50er, 60er Jahre und einfach diese ganzen, diese Jugendlichen, die da ihren Sommer verleben und einfach das Ensemble, die Ausstattung, das fand ich schon toll und die, der Soundtrack natürlich. Lollipop, lollipop, oh, lalala.
Ja, wie das Buch, Quitty Seeds, spielt ja auch diese Geschichte nicht in den 80ern, sondern in den 50ern oder 60ern.
Ja.
Das scheint so deine Masche gewesen zu sein.
Ja, ich war halt einfach auf dem Trip, wie gesagt, in den 80ern waren ja die 60er wieder angesagt und so war es nun. Da bin ich voll auf den Zug aufgesprungen mit meinem Matrosenhemd und meiner Tolle.
Ach, wie süß. Ja, aber Stand By Me ist natürlich auch, ich sag's mal, ein Kultfilm. Ich habe ihn letztens wieder gesehen. Das ist auch ein Film, den man auch gerne mal wieder guckt. Also so ein Feel-Good-Ding, natürlich auch ein bisschen dramatisch, tolle Schauspieler, die größtenteils auch, nein, nicht größtenteils, aber wo viele tauchen ja immer noch mal wieder auf. Hier Wesley Crusher, der Darsteller, Gott, ich weiß es jetzt nicht, zum Beispiel der Hauptdarsteller.
Ja.
Ja, bei Big Bang Theory immer noch so als Gag noch so durchgeschleift wird.
Und River Phoenix.
Und eben der sehr früh verstorbene River Phoenix als einer der bösen, schon etwas älteren Jungs. Nee, stimmt nicht.
Der war lieb.
Ja, stimmt, der war ja auch in der Gruppe noch.
Mhm.
Genau, nee, der andere, dieser andere Schauspieler da.
Der Blonde.
Ja, sehr furchtbar. Nee, der von 24. Naja, also darauf wollen wir uns nicht kaprizieren, ich mich versuche, an die Schauspielernamen jetzt zu erinnern. Im Rotlicht. Ihr müsst wissen, hier ist ja richtig was geboten, wenn man podcastet. Ach ja, schön. Ja, ich werde auch nochmal einen Film nennen und auch hier ist es wahnsinnig schwer. Ich möchte vielleicht einfach keinen hervorheben und darf einfach mal ein paar Namen nennen.
Okay.
Ach, ich mag das überhaupt nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also bei Filmen ist es für mich wirklich, da denke ich, da habe ich tatsächlich das Vorurteil, dass die große Zeit der Spielfilme war.
Wirklich?
Ja.
Ach.
Also ich sage mal, was ich gesehen habe, die Goonies.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Also sowas wie Gremlins, Goonies, der zweite und dritte Teil von Star Wars, die ganzen Indiana Jones Filme, also da ist schon sehr viel passiert in dieser Epoche. Für mich die Goonies auch nah an Stand By Me. So ein Film für jüngere Erwachsene und spektakulärer Abenteuer, aber auch schon so ein bisschen gruselig und ein bisschen spannend.
Steven Spielberg, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der war auch toll. Den habe ich auch nur durch dich dann kennengelernt. Ich habe den nicht gesehen damals.
Ach was, ja, toll auch. Soundtrack von Cindy Lauper. Nicht so ein geiler Song, aber habe ich mir auch die Single dann nochmal später nachgekauft, weil ich Fan von Cyndi Lauper war und natürlich von den Goonies. möchte doch noch was nennen. Also ein Film, den ich bis heute sehr gerne gucke, ist Aliens. Also der zweite Teil. Alien ist ja noch aus den 70er Jahren. Dann gab es Aliens, die Rückkehr. Finde ich auch immer noch ganz spektakulär. Also da im Director's Cut ist, glaube ich, George Cameron. Wahnsinn.
Ja, dass dass diese Filme ja dann auch nicht an Schönheit oder Wert verlieren scheinbar. Also ich habe Stand By Me vor 2 Jahren auch noch mal gesehen und dachte, meine Güte, das ist ja wirklich so ein guter Film.
Ja, herzlich willkommen in eurem Retro-Podcast. Wir feiern einfach mal die Sachen aus früheren Epochen ab, aber es ist auch wirklich toll.
Ich lege noch mal eine Grammophonscheibe auf, eine Schellack.
Ja, ich muss mich wirklich zurückhalten, jetzt die ganzen Filme durchzuklamüsern. Aber wir haben ja, war so einer der ersten Podcasts, die ich so bewusst gehört habe von Leuten, die man kannte. Ich sage jetzt die Namen nicht. Da haben die dann auch über Filme gesprochen und ich war dann auch so aufgeregt, bin um das Endgerät drumherum gelaufen wie so ein Hund und habe auch immer mitgebellt. Und aber irgendwann, wenn dann nur noch so assoziativ da diese scheiß Titel reingerufen wurden, ja, und hast du den gesehen? Nee, aber ich habe, das war ja auch ein toller Film. Und du denkst so, okay, das ist keine Unterhaltung mehr, nee, der ich gerne folgen möchte. Deshalb gehen wir leider mal hier raus. Da müssen wir noch mal eine spezielle Kinofolge einlegen.
Ja, stimmt. Also wir hätten da zum Beispiel noch, und sollten wir mal vielleicht zum Konzert wechseln?
Ja.
Warst du denn auf einem Konzert einmal in den 80er Jahren?
Ja, ich bin ja noch sehr jung. Aber deshalb bin ich schon mit 5, 6 auch mal auf Konzerte gegangen. Nee, es ist nicht so der Fall. Aber so ganz Ende der 80er durfte ich schon auf Konzerte gehen. Und ich komme ja aus der Nähe von Hanau. Da gab es den Laden, das Kuba, Kulturbasar. Und da ist viel stattgefunden damals. Da gibt es so ein legendäres Konzert von Nirvana, wo vermeintlich dann im Nachklapp alle da gewesen sein wollen. Da waren die Vorgruppe von Ted. Und ich würde natürlich auch gerne das erwähnen, aber da war ich nicht. Und ich habe dann erst mal gegoogelt, wer da alles gespielt hat in den 80er Jahren. Also es ist wirklich spektakulär. Ich hätte sehen können Stunde X, Mudhoney oder Buffalo Tom.
In diesem Kulturbasar, Kuba.
Genau. Ach so. Wahnsinn, weil es gibt irgendwie so eine Webseite, wo alle Konzerte aufgelistet sind. Das war natürlich ziemlich geil. Und hab dann gesehen, wo war ich? Und jetzt so im Nachhinein, wenn man auch so ein bisschen die Bands abschätzen kann, denke ich so, es kann nicht wahr sein, was ich alles verpasst habe. Und ich habe gesehen, halte ich fest, war bestimmt auch mal eins meiner allerersten Konzerte, die Flower Pornos.
Aber das heißt doch nicht Pornos.
Ja, die schreiben sich so. Ich dachte immer, sagt man vielleicht auch so Flower Pornos.
Ja.
Die Band, wer die jetzt nicht mehr auf dem Schirm hat, von Tom Lever, der bis heute aktiv ist, deshalb sage ich das. Und die haben damals noch Englisch gesungen und also ich fand war so ein bisschen folkig. Ich fand es ehrlich gesagt kacke. Mein erstes Konzert fand ich scheiße. Also natürlich war es Wahnsinn, alles drumherum, aber die Band hat mich jetzt nicht erreicht. Und es war eine Zeit, in der ich bereit war. Ne? Ich war wie ein Weichzeichner. Ne? Man hätte seine Handabdruck in mir hinterlassen können, aber Tom Lever, mit dem ich ja immer noch irgendwann später noch in meinem Berufsleben auch Konflikte hatte.
Und das war das erste Konzert.
Ja, Flower Pornos.
Nee, das gibt's doch nicht.
Ja, und da viel erinnere ich mich nicht, außer dass es mich nicht geflasht hat. Wie war es bei dir? Oder also es kann ja auch, vielleicht hast du ja mehrere Konzerte damals gesehen.
Es geht ja nicht um das erste Konzert, sondern um das beeindruckendste, oder nicht?
In meiner Erinnerung, nachdem ich auch gesehen habe, an welchem Datum das war, war das vermutlich mein erstes und dann waren schon die 90er.
Ach Quatsch.
Ja, ich war nicht früh auf Konzerten.
Absolut Beginner.
Meine Eltern haben mich nirgendwohin mitgenommen. Du wahrscheinlich schon mit 13 bei Tokyo Hotel. Also ich weiß nicht. Ja.
Ich war, also das muss ich jetzt aber wirklich erzählen, mit 12 bei Aha, mit 13 bei Depeche Mode und Leute, ohne Eltern, nur mit einer gleichaltrigen Freundin jeweils. Bei Depeche Mode wurde ich bei der Vorgruppe zu Boden getrampelt. Da hätte einiges schiefgehen können. Ich denke heute noch so, meine Güte, ich war 13, meine Eltern so, ja, geht doch, viel Spaß.
Gab es noch keinen Jugendschutz damals?
War das überhaupt erlaubt? Auch nicht. Ich war ja auch in Clubs und ich wurde ja immer reingelassen, weil ich vielleicht auch einfach älter aussah. Ich weiß es nicht. Ja. Also es war jedenfalls toll. Also es war wirklich ja eben auch eine körperliche Erfahrung, also im Guten wie im Schlechten.
Und da bin ich aber jetzt ein bisschen neidisch, also dass du mit Depeche Mode und Aha aufbereitest und ich habe gerade 1989 habe ich dann mal Flower Pornos gesehen mit Mitte 30 oder wie alt ich da war.
Ja, ich hatte irgendwie mit 12, also ich finde es halt immer noch unglaublich, wie klein ich da ja auch noch war, also auch ja wirklich klein, auch körperlich. Und dann waren da irgendwelche jungen Männer oder Jungs wahrscheinlich, also ich dachte uralt, die dann meine Freundin und mich auf die Schultern genommen haben. Und ich meine auch heute, also aus der heutigen Sicht, oh Gott, wie kann es sein? Aber es war in meiner Erinnerung sehr nett, da ist nichts passiert. Es war friedlich, ja, war alles schön. Aber irre. Und mit 14 war ich bei den House Martins und die waren ja nicht so groß. Also jetzt nicht so wie Depeche Mode oder so. Aber da habe ich ein Autogramm auf den Unterarm bekommen.
Ah, toll. Das haben wir auch letztes Mal besprochen. Genau. Das durfte ich benutzen, deine Anekdote. Ich habe eine Kolumne geschrieben über Autogramme, genau, die man sich die man bekommen hat über all die Jahre. Und da hast du das erzählt.
Ja, das war schon toll. Und die goldenen Zitronen habe ich auch im Kulturbazar gesehen.
Ja.
Und nein, ich höre jetzt auf. Also das würde ich sagen, waren auch wirklich die beeindruckendsten.
Ja, nicht schlecht. Also ich bin, wie gesagt, also ich habe scheinbar nur eine Band gesehen und die war gleich uninteressant. Und dann waren die 90er und dann habe ich richtig abgeräumt. Stimmt auch noch nicht mal, aber
dann warst du bei den Scorpions.
Nee, es wird aber ein bisschen besser als nur Tom Leavers langweiler Rock. Den Hanfhosen oder was die da hatten, also mit ihren Dreadlocks oder keine Ahnung.
Ja, das war nicht so sympathisch, finde ich auch. Ja, und wegen Rock und so wollen wir nochmal zu unseren Klamotten rüberschwenken. Was erinnerst du denn besonders aus dieser Zeit?
Achtung, ich erinnere vor allem Fashion-Fauxpas meinerseits. Also es ist ja, wenn man dann so ganz klein ist und dann möchte man ja trotzdem schon total schick sein auch und ist dann aber noch natürlich noch nicht in der Rolle irgendwie das so auszuwählen, sondern man nimmt halt das, was ganz oben schwimmt. Also ne, so wie bei einem italienischen See der Algenteppich. Das ist so das, was man dann noch so wahrnimmt und das möchte man auch haben. Also das ganz breitgetretene. Und ich weiß, dass in meiner Jugend, also es ist ganz hässlich und zwar so Moonwashed-Hosen, sehr puffig und mit so einem Ledereinsatz an der Seite. Also man kann sich das jetzt gar nicht mehr so vorstellen, glaube ich. Ich habe das auch gegoogelt, um mich da nochmal zu gruseln. Aber irgendwie findet man das auch gar nicht mehr.
Ich hatte es auch.
Ja, und dieser Ledereinsatz, wer das nicht kennt, der beginnt dann eben an der Hüfte und geht dann so runter und läuft so spitz zu bis so zum Knie. Also ist vermutlich so was Abgemildertes noch von so Westernhosen oder so Cowboy-Look. Aber eben ist so Moonwash, das ist ja doch sehr entfremdeter Look. Und also das galt damals schon in meiner Schule als prollig, aber ich wollte es natürlich auch haben, weil ich nichts anderes gesehen habe, was irgendwie da war und irgendwie als zumindest irgendwie Fashion galt.
Ist ja wirklich spitze. Also, ich muss das erstmal verarbeiten. Du hattest so eine Hose. Ach ja, ich hatte das auch, aber ohne Moonwash, sondern nur mit so einem, wie so ein Schnürsenkel war der eingearbeitet. Der war rosa und das war aber ein bisschen früher auch. Da gab es noch keinen Moonwash. Ja, also ich hatte, wie gesagt, meine Ted-Phase mit meinem Matrosenhemd.
Also ich sehe dich als eine Mischung aus Donald Duck und den Leningrad-Cowboys.
Ja, genau. Du hast es als Mädchen. Als blondes Mädchen, ich war ja auch nicht wirklich naturblond, aber habe das dann immer mit so einem Spray, dann so gelb, wie jetzt ja auch gelb getönt und hatte dann so, also man würde heute vielleicht sagen Creepers, also diese Schuhe, die so eine hohe Krebssohle haben und vorne spitz zulaufen, die waren so schön. Da war ich auch größer dann.
Toll.
Und das war mein liebstes Kleidungsstück, diese coolen Schuhe.
Waren die teuer?
Ja, also habe ich irgendwie meine Eltern zu überredet, keine Ahnung. Also es war aber sehr gutes Leder und die haben ewig gehalten. Ja, also ich bin jetzt ganz in Ehrfurcht erstarrt vor mir selber. Ich kann gar nicht weiterreden.
Ach, ganz toll. Ja, Quidisitz, dann machen wir doch einfach mal weiter. Oder müssen wir den Schuhen vielleicht noch mehr Raum einräumen hier? Ist das nicht sowas, wo man dann auch denkt, ne, man wird älter und so, ich bestell's mir nochmal auf eBay und dann bin ich wieder so glücklich.
Ja, also ich hatte vorhin auch mal geguckt, ob es die wohl noch gibt. Es waren keine echten Creepers, sondern irgendwie so eine noch coolere Marke, die ich dann unbedingt eben, wie gesagt, mein Bruder hat mich immer beeinflusst, aber das wüsste ich jetzt gar nicht mehr, wie das hieß. Ja, es war halt so ein Wave-Look. Ja, würde mir schon noch gefallen, glaube ich.
Toll. Ja, dann gehen wir nochmal auf unsere Liste, um uns das Jahrzehnt untertan zu machen, nochmal weiter. Wie sieht's aus? Gesellschaftliches Ereignis. Ist irgendwas aus dieser, ja, nun auch nicht gerade ereignisarmen Epoche, Stichwort Wiedervereinigung, dir besonders nah?
Naja, du hast ja schon gesagt, also Wiedervereinigung, würde ich sagen, ist mir sehr im Gedächtnis.
Oh.
Aber vielleicht auch einfach so dieser Kanzlerwechsel. Also da hatte ich auch das Gefühl, das habe ich dann sogar auch noch mitbekommen.
Da warst du dann noch ein Baby. Also du meinst, von Helmut Schmidt hat dann übergeben an Helmut Kohl.
Genau.
Und man dachte, es wurde ja damals so gesagt, so ach, der ist so dumm und so stumpf, der wird ja nicht lange da bleiben. Und
was hat er gemacht?
Am liebsten würde er heute noch hier auf dem Thron sitzen.
Wie bei Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, ja, absolut.
Oh, ja, das... Irgendwie, ja, ich habe dann immer Tagesschau geguckt mit meinen Eltern. Ich glaube, ich kannte mich in Politik besser aus als heute.
Sehr gut. Dann sag doch mal, wo warst du? Kannst du dich erinnern, als du die Nachricht von der Maueröffnung bekommen hast? Hast du da noch so ein bisschen so eine Erinnerung dran?
Ja, das habe ich sicherlich vielleicht mal erwähnt. Also ich war zum Klassenaustausch in Rom. Und da war ich halt einfach in Rom und das war schon ziemlich verrückt, weil die Gastfamilie, die haben halt nur Italienisch gesprochen und ich kam mit dem Mädchen dann nach Hause, meiner Gastschülerin, und dann hat der Vater so gestikulierend auf den Fernseher gezeigt und ich habe es halt auf Italienisch dann gesehen bei den Nachrichten. Ich habe es gar nicht verstanden, was ist denn da los, wie die Mauer ist auf. Ich konnte es nicht glauben, ja.
Ja, es wurde ja lange, jetzt denkt man ja, klar, es ging ja nicht anders, aber das wurde einem nicht so richtig angeteased. Es gab zwar diese Proteste und Demonstrationen 1989, aber dass das dann darin kulminierte, auch so plötzlich, das hat, glaube ich, selbst Politprofis überrascht.
Ja, und du?
Ja, also ich weiß noch, das habe ich bestimmt auch mal erzählt, als die Wiedervereinigung war, da war ich auf Zypern mit meinem Großvater und meinem Vater und habe das deshalb gar nicht so mitbekommen. Also damals, wenn man so im Urlaubsort war, dann ist es ja auch nicht so wie heute, dass man jetzt die ganze Zeit dann am Ticker hängt und ist quasi schon mittendrin, sondern du siehst dann halt irgendwann an der Rezeption die Bildzeitung von vor 3 Tagen, wo dann das steht.
Yeah,
also die hat ja noch einen ziemlichen Delay, die Zeitschriften, und Fernsehen gab es damals noch nicht auf den Hotelzimmern, das war nicht üblich. Ja, also da ging die Weltgeschichte an mir vorbei. Oder ich habe sie mit ein paar Tagen Verzögerung wahrgenommen. Eigentlich ziemlicher Luxus, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Nee, da würde man viel Geld für ein Retreat bezahlen, wo man das Handy abgeben muss. Also so, ja.
Genau.
Wahnsinn, die 3 Amigos, dein Großvater, Vater und du, nichts mitbekommen.
Nö, so war das.
Oh. Ja, ich würde sagen, das war schon das Ereignis, oder? Also.
Ja, ich hätte mir noch aufgeschrieben, dass Tschernobyl war, also die Reaktorkatastrophe in der UdSSR.
84
war das. Damals noch, 86 ja. War das. Und da war ich dann Kind und dann hat es danach geregnet und man lief dann da und das war halt so es gab so ganz viele Sondersendungen im Fernsehen, weil man ja nicht wusste, der Fallout, wie weit das reicht, und hatte man dann quasi vor dem Regen Angst. Mhm. Wir sind dann so ein bisschen provokativ als kleine Steppkes durch den Regen gerannt, aber dachten auch so, um Himmels Willen, hoffentlich passiert nichts Schlimmes.
Ach was, so was hast du gemacht?
Ja.
Oh ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, und wollen wir weitergehen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir wollen es jetzt mal ein bisschen personalisieren. Na, das waren ja die Geschichten der anderen, an denen wir partizipiert haben. Aber wie ist denn unsere eigene? Was ist denn so ein ganz tolles Erlebnis, dein Highlight aus diesem Jahrzehnt?
Möchtest du anfangen?
Ja, also was ich toll fand, war, als die Nachbarn mir Tubenkaugummi mitgebracht haben aus der Metro. Das war so ein ganz besonderes Kaugummi, was eben aus der Tube kam. Du konntest quasi selber dosieren. Allein das fand ich schon so obszön, also was man mir zutraute, wie ich mich beschränken möchte. Und dann hat man natürlich geguckt, wie viel kann man alles davon fressen. Und es war sehr süß, erinnere ich mich, man hat einen ganz weich, ne, damit es ja auch aus der Tube da rauskommt. Und es war so eine begrenzte Ressource, das gab es nicht im Supermarkt, sondern nur in der Metro, also in einem Großhandel, und dafür braucht man eben diese Metrokarte, die du ja noch hast. Und dann war das halt so begrenzt, dass ich das dann auch, ich hatte dann so ein paar Tuben und dann habe ich die aufgeschnitten, als ich fertig war. Und das wirklich, also das haben die ausgezuzelt bis zum geht nicht mehr. Also als ich Tubenkaugummi bekommen habe, ist ein Zungenbrecher, als ich Tubenkaugummi bekommen habe, war ich sehr glücklich in den 80ern.
Das ist nämlich, ich muss weinen, das ist ja so süß. Also vielleicht könnten wir nochmal in die Metro fahren, dir einen Eimer besorgen.
Ja, es ist ja so, dass ich das ja wieder gesehen habe mit dem Aufschneiden von Tuben. Also das war irgendwie, was ich nur mit dieser Epoche verbinde. Und du bist ja jemand, der seine Zahnpastatube auch aufschneidet und dann sagt auch so, dass es für dich besonders schön ist, da die Reste rauszulöffeln mit der Zahnbürste.
Ich esse auch gerne mal meine Zahnpasta. Ja, es ist immer so befriedigend, nichts verkommen zu lassen. Und dann ist die Zahnbürste immer besonders voll gefüllt mit Zahnpasta, mit guter Zahnpasta.
Ja, da ist es, da habe ich wieder dran denken müssen, also wo ich das gesehen habe.
Ja, ich würde sagen Highlight, also bei mir, ich habe ja schon von den Konzerten erzählt, ich fand das schon irre, das war schon eine sehr wichtige Sache für mich, aber jetzt vielleicht ein bisschen kleiner gedacht, noch persönlicher und auf jeden Fall hat das einen großen Einfluss gehabt, weil ich hatte also eine feste Spange und lange überhaupt Spangen. Und als dann diese feste Spange abkam, das hat auch einfach mein Leben verändert, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte dann plötzlich so das Gefühl, ich habe Selbstbewusstsein und kann den Mund aufmachen und tut nicht dauernd weh. Und also ich hatte ja sehr schiefe Zähne und das war schon auch eine Belastung für mich. Ja, ich konnte den Mund nicht zumachen, ich musste ihn aktiv schließen. Und die Zähne stießen wirklich so wie bei einem Hasen so auf die Unterlippe.
Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber die waren ja nicht schief in dem Sinne, dass sie so rechts und links rumstanden. Du hast so ganz gerade Zähne, die standen nur nach vorne oder was war das?
Ja, also von der Seite sah es dann aus wie so eine Dachrinne. Also die standen wirklich so aus dem Mund raus. Mhm. So wie bei Helga Feddersen oder so, wenn man die noch kennt vielleicht.
Ja, okay.
Also so Hasenzähne wurde mir nachgerufen in der Schule. So war es. Und dann, das war schon ein Riesen-Act, also dass dann diese Spange abkam und plötzlich die Zähne gerade waren. Das war wie ein Wunder. Ja. Heute fühle ich es immer noch wie ein Wunder.
Ich dachte immer, diese Spangen, gerade in dieser Epoche, die haben ja fast alle gehabt.
Ja.
Allen wurde das nachgesagt und dachte, es wäre so eine Art Folklore. Dass dann, da gab es ja auch die Profession des Kieferorthopäden, Kieferorthopädin, die wurde ja da erst überhaupt erfunden und in die Breite gezogen.
Ja.
Das gibt es heute noch, aber so ganz, als das neu war, wirklich, keiner kam ohne Spange aus und die am meisten Pech hatten, die hatten eine feste.
Ja, also ich habe halt lange am Daumen genuckelt und dann, also sagt man heute ja auch, man versucht das schon zu vermeiden, also weil die Zähne dann eben wirklich nach vorne auch klappen und mein Mund ist sehr klein und meine Zähne sind sehr groß und da hat sowieso nicht alles Platz. Aber ich denke, auch heute würde man es bestimmt anders regeln irgendwie.
Ja. Oh, Quitty sieht's mit der blonden Tolle, dem Matrosenanzug und am Daumen genuckelt. Also wir haben ja wirklich ein wunderbares Bild jetzt von dir. Schön, dass du das so zeichnest.
Ja, das war mein Highlight. Ja, wollen wir überhaupt mit einem Lowlight enden?
Müssen wir nicht. Aber jetzt, wo du es schon erwähnt hast, muss es auch noch mal raus. Was war denn so ein Lowlight, wo du sagst, ach, da können mich die 80er kreuzweise?
Ja, also ich würde sagen, vielleicht ist das sowas wie, ich hatte so starke Akne eine Zeit lang. Also wo ich jetzt bei den Pickel bin, bei der Zahnspange bin, da fallen mir sofort die Pickel dann halt ein. Und das war schon auch echt unangenehm, also da halt wirklich dann zu merken, ich habe keinen Einfluss, irgendwelche Krater und dann immer zu irgendeinem Hautarzt zu gehen, der mit einer Lupe über mir hing und den Kopf schüttelte und sagte, ja, kann man nichts machen. Und dann habe ich irgendwie so Wasserstoffperoxid bekommen, um das auszubrennen. Also ich weiß auch nicht, was haben sich die Leute gedacht. Also so war es nun. Und irgendwann sind sie dann weggegangen. Ich glaube, ich habe dann tatsächlich auch die Pille angefangen zu nehmen, relativ früh. Einfach wegen dieser Akne.
Mhm.
Wahnsinn.
Aber das hätte ich auch mal machen sollen.
Hattest du das auch?
Ja, tatsächlich auf meinem Zettel steht auch Pickel.
Nein.
Ich denke, dadurch kommt auch nochmal zum Tragen, was ist eigentlich Jugend und dieses ganze Pubertät, also diese Unsicherheit, also dieses sich unwohl fühlen und dieses nicht genügen können, auch mit seinem Körper und all dem, was jetzt vermeintlich von einem erwartet wird. Und da ist natürlich so der Druck aufs Aussehen, ist natürlich so der naheliegende, den man sich erstmal überzieht. Und das habe ich auch so empfunden, dass sie mich dauernd so hässlich fand mit meinen Pickeln. Und dann weiß ich noch, dann war immer so der Schulfotograf kommt und dann da hoffte man, dass man da mal eine Talsohle in den Pickeln hatte. Und das Gegenteil war natürlich der Fall. Also heute, mir hat das nur irgendwann mal ein Freund gezeigt, also ich pudere mich ja jetzt immer ganz begeistert ab, also male quasi meine Pickel braun an und ich finde das sehr effektiv, also das hätte ich damals schon wissen müssen, weil das ist, glaube ich, nichts, was da noch nicht erfunden war, es war halt noch nicht so verbreitet. Und
ja, das ja, hätte man nicht bekommen, es gab ja auch keine Drogeriemärkte, also. Und es gab nur dieses komische Klerasil, dieses Getönte, da hatte ich auch so eine Creme und das sah dann halt aus wie Tippex. Also.
Ja, genau, das hatte ich auch. Das war wirklich beschissen. Also das Klerasil, da habe ich auch nicht so ein positives Gefühl zu dieser Firma. Ich denke, die haben sich das vergoldet, dass es eben dieses universelle Unglück gibt in der Pubertät und daraus machen die dann Geld. Ob sie wirklich so geile Produkte und Lösungen haben, da bezweifle ich. Mhm. Ne, dieses blaue Wasser da, mit dem man sich da dann da die Haut entfettet hat, ob es das gebracht hat. Mhm. Ja, ich war dann tatsächlich schon so besessen von dem ganzen, ich wollte das so selber gestalten auch und hatte so das Gefühl, man muss sein Schicksal oder kann es in die Hand nehmen, so recht verzweifelt wie heute noch. Und ich habe dann so eine Anti-Pickel-Diät selber mir erfunden.
Okay.
Also ich hatte dann natürlich die Vorstellung, dass alles, was gut schmeckt, ich habe ja noch viel mehr Süßigkeiten gegessen, das ist bestimmt schädlich. Und habe dann irgendwie so ganz asketischen Scheiß mir dann so selber zurechtgelegt. Oh. Und zwar habe ich gegessen Knäckebrot, darauf Magerquark. Und dann hatte ich so, sorry, damals habe ich noch Fleisch gegessen, so Servelatwurst. Und die habe ich vorher mit einem Nudelholz auf Küchenrolle so ausgerollt, damit das Fett rausgeht. Und das habe ich dann eben mal gegessen und das ist dann so ein bisschen weich geworden, wenn man das so ein bisschen hatte stehen lassen durch den Magerquark, weil der hat dann dieses schreckliche Knäckebrot so aufgeweicht und das aß ich immer und bildete mir ein, dass dadurch meine Pickel besser würden.
Oh, Lina, das ist ja auch wieder so rührend, wenn ich mir vorstelle, wie die Wurst bügelst, damit das Fett rausgeht.
Ja, weil ich dachte, wenn es nur nicht so gut schmeckt, dann ist es bestimmt gut für mich. Und so ist es ja bis heute noch.
Oh, das ist ja wirklich so rührend. Also koscherweise, diesen Link hatte ich, glaube ich, nie mit der Ernährung. Ja, ich dachte, vielleicht Schokolade, hatte ich mal gehört, sollte eventuell Pickel hervorrufen. Aber damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt, ja. War immer nur bei diesem Arzt zu der Bestrahlung und zu den Wasserstoffperoxidgaben.
Total verrückt. Ich denke, da hat auch jeder und jede ihre Geschichte mit, wie man versucht hat, den Pickeln Herr oder Frau zu werden, ohne dass es wirklich was gebracht hätte.
Ach, Linus.
Ja.
Das ist aber schön mit dir in den 80er Jahren.
Die 80er, ja, richtig ein bisschen, weil es ja doch eine sehr frühe Zeit ist, an die man sich erinnern kann, fand ich schon eine sehr emotionale Folge hier.
Ja. Yeah.
Also ich freue mich auf die 70er und die 60er, wo ich dann wirklich hoffentlich von oben drauf gucken kann und nicht noch irgendwie dabei gewesen sein muss.
Sehr schön. Ja, ich mache mir jetzt noch ein Knäckebrot, glaube ich. Oh.
Ja, Quittisiet, vielen Dank für diesen wunderbaren, offenen Input von dir. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hinterzimmer.
Komm, küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Holtmann.
Hinterzimmer.